Der Podcast vom Kita-Eltern bei Potsdam. Yeah!
Herzlich willkommen zu Familiär, dem Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam. Bei Familiär sprechen wir mit Menschen vor und hinter den Kulissen der Kindertagesförderung, mit Politik und Verwaltung, mit Trägern, PädagogInnen und natürlich mit den Familien. In Staffel 4,5 kehren wir zurück zu unseren Anfängen. Es geht schon wieder um die Bundestagswahl und wir treffen erneut auf Direktkandidatinnen und Direktkandidaten unseres Potsdamer Wahlkreises. Bleibt gespannt! In unserem Lila-Bohr im Potsdamer Rechenzentrum begrüßen wir Tabea Gutschmidt, Direktkandidatin der CDU für den Wahlkreis 61. Tabea tritt erstmals als Direktkandidatin bei einer Bundestagswahl an, ist aber politisch, sagen wir mal so, nicht unerfahren. Sie sitzt seit letztem Jahr in der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung und weiß als Mitarbeiterin eines CDU-CSU-Bundestagsabgeordneten auch ziemlich genau, wie die Berliner Politik funktioniert. Schön, dass du Zeit gefunden hast.
Ja, herzlichen Dank, dass ich da sein darf.
Zum Einstieg wollen wir eine kleine Entweder-Oder-Runde machen. Bereit?
Jawohl.
Potsdam oder Berlin?
Potsdam.
7 Uhr oder 9 Uhr?
9 Uhr.
Instagram oder Tagesschau?
Tagesschau.
Noten oder keine Noten?
Noten.
Reden oder machen?
Machen.
Mittagsschlaf oder Mittagsruhe?
Beides ziemlich lang.
Gießkanne oder Schlauch?
Gießkanne oder Schlauch? Schlauch, keine Ahnung. Gießkanne oder Schlauch, die verstehe ich nicht, aber gut, Schlauch.
Gymnasium oder Gemeinschaftsschule?
Je nach dem, was für die Kinder passt.
Looking for Freedom oder Wind of Change?
Beides nicht meine Lieder, aber politisch gesehen beide sehr interessant. Ne?
Kita für die Kinder oder Kita für die Wirtschaft?
Na, für die Kinder.
Ja, vielen Dank. Kita für die Kinder oder Kita für die Wirtschaft, haben wir eben gefragt. Tatsächlich wurde Kindertagesbetreuung über viele Jahrzehnte allein als Mittel zum Zweck gesehen. Damit Mütter und Väter arbeiten gehen können, brauchte es ein Betreuungsangebot für die Kinder, die noch nicht in der Schule sind. Doch eigentlich ist Kita viel mehr. Die frühkindliche Bildung legt viele wichtige Grundsteine, die Kinder beim Großwerden benötigen und die auch wichtig bleiben, wenn aus den Kindern Erwachsene werden. Glaubst du, das Bewusstsein dafür, dass Kita kein Betreuungsangebot, sondern einen wichtigen Baustein in der Bildungsbiografie eines jeden Kindes bildet, ist in der Bundespolitik angekommen?
Also ich glaube, es ist mehr angekommen, als man denkt. Es wird immer schlechter geredet. Am Ende muss alles auch finanziert werden. So. Und da ich finde es immer schwierig, die Wirtschaft immer in allen Facetten schlecht zu reden. Wir haben den Kita-Ausbau gemacht, natürlich damit Mütter und Väter arbeiten können. Ich erlebe aber auch immer wieder mal, dass die gerne zu Hause bleiben möchten, also Mütter, die sich dafür entscheiden, für die Kinder zu Hause zu bleiben, dass die geächtet werden, so nach dem Motto, du verwirklichst dich ja nicht, du verzichtest ja deiner Kinder wegen. Ich finde, diese Unterschiede dürfen wir dann aber auch nicht machen. Wenn wir jetzt so sagen, dass die Wirtschaft schlecht ist, dann müssen wir auch da mal mit hingucken. Genau, das erstmal nur zum als Vorwort. Ich glaube schon, dass Kita unglaublich wichtig ist für die Kinder, für die Entwicklung der Kinder, weil das sind ja es ist am Ende unsere Zukunft. Aber ich gebe recht, dass es häufig zur Aufbewahrung geworden ist. Ja, jetzt muss man aber auch ehrlicherweise sagen, gerade wir in Potsdam haben ja die besondere Situation, dass wir 3000 Plätze frei haben und die jetzt erstmal auch mit erhalten, weil in Zukunft Kramnitz gebaut werden soll und da wieder Menschen hinziehen und man rechnet damit wieder mit vielen Kindern. Das muss man sich aber dann auch leisten können. Ja? Man kann sich das ausrechnen, roundabout sind es 40 Millionen. Der Haushalt hat in Potsdam gerade auch ein starkes Loch. So, und da muss man eben ganz genau hingucken, ob wir wirklich uns 3000 Kita-Plätze vorhalten oder ob wir da vielleicht dann auch mal abbauen oder ein Monitoring mal schaffen. Ich vermisse in dieser Stadt auch ein Monitoring zur Kita, eine Kita-Bedarfsanalyse. Das gibt es nämlich nicht und das macht es dann eben auch schwierig. Wir haben einen Kita-Bedarf an manchen Stadtteilen, der sehr hoch ist. Da platzen die Kitas aus allen Nähten. Da kann man dann eben auch nicht Bildungsförderung machen. Und auf der anderen Seite haben wir Kitas, die halb leer stehen, wo kein Kind hin will. Und da müssen wir definitiv mal auf kommunaler Ebene ran. Aber dass der Bund jetzt gar nicht fördert oder dass der Bund da zu wenig macht, das würde ich eigentlich verneinen. Also wir haben in der Vergangenheit die Sprachkita gehabt. Gut, die aktuelle Bundesregierung hat diese abgeschafft. Wir waren da komplett als Union dagegen. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass eben gerade diese Förderungen eben auch bleiben. Wir haben das Corona-Aufholpaket, da werden wir ja vielleicht nochmal mit einer Frage draufkommen, Aufholpaket 2021 auf den Weg gebracht. Das hat glücklicherweise die Bundesregierung auch weitergeführt. Und da haben wir auch, aktuell sagen wir da auch, da müssen wir nochmal ran, da müssen wir nochmal hingucken, dass wir zum Beispiel die Mental Health Coaches ausbauen. Und da auch nochmal in der Aufarbeitung, in der Forschung nochmal Geld investieren. Aber ich glaube schon, dass die Kita-Mitarbeiter einen guten Dienst oder einen starken Dienst an den Kindern tun. Aber wir müssen natürlich zusehen, dass wir die Gruppen kleiner kriegen, damit dann auch was an Bildung und so weiter bei den Kindern hängen bleibt. Genau, und jetzt rede ich mich schon Kopf und Kragen und es sollte noch eine zweite Frage gestellt werden.
Ja, du hast es gerade angesprochen. Mit dem Kita-Qualitätsgesetz stellt der Bund ja bereits seit 6 Jahren erhebliche Mittel bereit, um die frühkindliche Bildung zu stärken. Dennoch bleibt die Kritik, dass diese Gelder oft nicht zielgerichtet ankommen und sich im Verwaltungsapparat des Föderalismus verlieren. Warum gelingt es uns bislang nicht, bundesweit einheitliche Qualitätsstandards für die Kita zu garantieren? Und wie begegnet man am besten den Vorbehalten der Bundesländer, die ihre Hoheit in der Bildungspolitik gefährdet sehen?
Naja, es liegt einfach daran, dass alle Bundesländer unterschiedlich regiert sind, dass da andere Ideen hinterstecken und aus meiner Sicht sollte man die Programme oder die Projekte oder übernehmen, wo Bildung offensichtlich am besten funktioniert. Und vielleicht kann man auch, also man kommt da irgendwie auf Länderebene nie zusammen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem, was der Bund jedes Mal hat. Am Ende ist der Bund immer der Geldgeber. Aber wie die Länder die Gelder einsetzen oder die Programme dann eben umsetzen, das ist wiederum Ländersache. Wir haben aber natürlich genau diese, das frustriert ja auch die Abgeordneten im Bund, die da schon was vorwärts bringen wollen. Wir haben aber gesagt, da müssen wir definitiv noch mal mehr Druck machen, müssen wir noch mehr ran als Bund, dass wir da auch eine Kooperation, eine bessere Kooperation hinbekommen zwischen Bund, Länder und wohlgemerkt auch der Kommune, weil die müssen das natürlich dann auch im Detail umsetzen. Das kommt mir jetzt natürlich zugute, weil ich im Stadthaus sitze seit einem halben Jahr jetzt, seit Juli. Und da natürlich die kommunale Ebene jetzt im Blick habe und wenn ich jetzt in den Bundestag gewählt werde, auch die Bundesebene und kann das ganz gut, also so ist jedenfalls mein Ziel, dass ich die Dinge ganz gut nochmal miteinander verbinden kann.
Ja, als wir unsere letzte Podcast-Reihe zur Bundestagswahl aufgezeichnet haben, war Corona noch ein bestimmtes Thema. Du hast es auch gerade angesprochen. Damals war die große Rede davon, dass nach der Pandemie gerade für die Jüngeren, also für die Kinder und Jugendlichen etwas getan werden muss, da sie als Bevölkerungsgruppe besonders unter den Auswirkungen zu leiden hatten. Wie ist denn dein Eindruck? Ist das erfolgt und wenn dann auch ausreichend oder haben die Krisen der letzten Jahre hier andere Prioritäten gefordert? Und wo siehst du vielleicht noch Aufholbedarf?
Also ich habe es ja gerade schon gesagt, dass die Union hat ja das Aufholpaket nach Corona auf den Weg gebracht. Das war ein Start und glücklicherweise hat eben diese Bundesregierung das dann eben auch weitergeführt. Da stecken jetzt für 2021 2 Milliarden drin. Ich glaube, also was ich jetzt so mitkriege, ich muss jetzt sagen, im Detail bin ich jetzt nicht im Bildungswesen gewesen in den letzten Jahren, aber die Mental Health Coaches, die kamen doch sehr wohl sehr gut an. Da hat die Union gesagt, da wollen wir dann auch nochmal mit das Ganze ausbauen. Und dann muss natürlich bei der Aufarbeitung nochmal genau hingeguckt werden und zielgenaue Programme dann auch geschaffen werden. Das geht aber eben nur, wenn ich es ordnungsgemäß aufarbeite und das heißt dann eben auch Gelder für die Forschung in die Hand zu nehmen, um das eben aufzuarbeiten.
Über fast allem steht das Thema Fachkräfte. Du hast das vorhin schon angesprochen. Im Osten und in Potsdam auch sorgt die aktuell sinkende Geburtenrate für freie Kita-Plätze. Mehr Personal für weniger Kinder könnte man da denken. Eine echte Qualitätsoffensive könnte man da denken. Doch nein, weniger Kinder bedeutet eben auch, dass weniger Fachkräfte finanziert werden. Das Problem, zu wenig Fachkraft pro Kind, bleibt also. Wäre aber nicht eigentlich genau jetzt der richtige Zeitpunkt, um hier für Verbesserungen zu sorgen? Was hält uns davon ab?
Na, man kriegt ja nur einen bestimmten Zuschuss und einen Prozentsatz vom Land. So, dann habe ich ja schon gesagt, dass auch diese Stadt in Schulden tief drinne steckt und wir haben jetzt vor 2 Tagen den Haushaltsplan erst bekommen, nachdem wir als Union da schon oder auch die anderen Parteien Ewigkeiten hingesprochen haben, dass wir doch bitte einen Haushaltsplan haben. Stattdessen haben wir dann eine Streicherliste bekommen. Mit möglichen Potenzialen, wo wir einsparen können. Das fanden wir natürlich nicht gerade hilfreich, denn wir würden schon ganz gerne selber den Haushaltsplan lesen. Jetzt hat er natürlich 1500 Seiten. Jetzt ich habe mir noch nicht auch im Detail angeschaut, muss ich ehrlich sagen, in den letzten 2 Tagen. Aber Fakt ist auch, dass wir hier nicht das eine gegen das andere ausspielen können. Also ich nehme nochmal diese 3000 freien Kita-Plätze, die wir haben. Das kann nicht sein, dass die Stadt sich da eben mit 40 Millionen in die Kita-Mitarbeiter oder den Erhalt dieser Kita-Plätze leistet, auf der anderen Seite aber im Sport, in der Sportförderung dann eben streicht. Ja? Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, dass hier sozial, vor allen Dingen auch, die machen ja auch einen sozialen, also einen starken ehrenamtlichen, leisten einen starken ehrenamtlichen Beitrag. Und die gegeneinander dann eben auch auszuspielen, finde ich nicht zielführend. Ich erwarte, dass wir mal so ein Kita-Monitoring machen. Ich erwarte, dass wir dann vielleicht auch mal gucken, also auch in Potsdam wohnen, glaube ich, ein Viertel der Bewohner sind hier Singles, Single-Haushalte, ja, so, und wir müssen erstmal, die Kinder, die jetzt in der Kita sind, wenn Kramnitz fertig ist, sind die aus der Kita raus. So, das heißt, wir müssen wirklich mal gucken, wo ist eigentlich unser Bedarf und wie viel Bedarf haben wir voraussichtlich in den nächsten Jahren. Die Stadt, zurzeit wächst sie nicht. Ja, also das heißt, wir reden hier immer über Kramnitz, über ein Zukunftsprogramm, erhalten uns Plätze und wissen aber auf der anderen Seite nicht, wie wir andere Dinge finanzieren sollen. Und da muss ich schon sagen, ja, wir können den Schlüssel verändern, aber das geht dann eben nur in Zusammenarbeit auch mit dem Land. Da muss dann auch vom Land mehr kommen. Es kann nicht sein, dass die Kommune alles stemmt und da müssen wir uns dann mal alle 3, Bund, Land und Kommune, nochmal intensiver unterhalten.
Ja, vielen Dank. Ja, das Fachkräfteproblem besteht ja nicht nur im Bereich von Kita und Schulen, sondern ist ja ein allgemeines. Welche Möglichkeiten siehst du für die Gesellschaft und vielleicht auch für den Staat als solchen, bei der Diskussion um Fachkräfte regulierend einzugreifen und vielleicht besonders Berufsfelder zu fördern, die es in Zukunft für den Zusammenhalt der Gesellschaft so wirklich braucht?
Ja, ich erlebe immer wieder, wenn ich jetzt auch mit Berufsschülern spreche, mein Neffe ist einer davon, der ist nicht Berufsschüler, der ist am Gymnasium, aber der hat jetzt so ein Praktikum gemacht, so ein 2-wöchiges. Und bin da immer, also was, ihr erlebt es ja auch im Bundestag, wir kriegen dann immer Schülerpraktikanten, die im Grunde genommen ja natürlich von der Entwicklung noch nicht so viel können oder man kann ihnen da natürlich noch nicht schwere Aufgaben übergeben. Und auf der anderen Seite muss der Betrieb aber weiterlaufen oder so. Das heißt, die sind immer so ein, ja, und dann sind sie nur 14 Tage da, ja, oder nur eine Woche manchmal, ja, je nachdem. Also, und das finde ich eben schwierig. Wie soll sich ein Jugendlicher da orientieren und wirklich wissen, ob er den Beruf jetzt erlernen möchte oder eben nicht? Ich glaube, da müssen wir viel mehr auch mit den Schulen ins Gebet gehen und über wohlgemerkt übergreifend auch ein Abiturient muss ja nicht zwangsweise immer studieren. Der kann ja genauso eine Berufsausbildung machen. Ne? Und was aber sehr gut ist, sind diese dualen Ausbildungswege. Also da sagt uns die Handwerkskammer und die IHK, die sagen, dass das ein guter Weg ist. Und da wollen wir als Union das auch auf jeden Fall nochmal stärker ausbauen. Ich glaube, da liegt auch so ein Stück weit ein Schlüssel und natürlich die Kommunikation. Wir müssen uns überlegen, wie wir Schülerpraktikas schulformübergreifend gestalten können, sodass dann eben bei den Jugendlichen auch wirklich was hängen bleibt, ne?
Dann gehen wir mal aus dem Kita-Bereich in den großen Bildungsbereich. Als Kita-Elternbeirat engagieren wir uns in verschiedenen Bündnissen, unter anderem dem Potsdamer Bündnis Kita ist, dem Kita-Kollaps-Aktionsbündnis auf Landesebene und der bundesweiten Kampagne Bildungswende jetzt. Letztere hat sich in den vergangenen 2 Jahren aus einer Vielzahl von Bildungsbetroffenen gebildet. Ihr im September 2023 veröffentlichter Appell wird getragen von fast 300 Organisationen. Gemeinsam fordern sie, erstens Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig zu machen, zweitens eine Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen, drittens ein Sondervermögen Bildung mit nachfolgend ausreichender Finanzierung sowie einen viertens vom Bundeskanzler einberufenen Bildungsgipfel auf Augenhöhe. Das war der Einstieg. Was sind aus deiner Sicht die drängenden Fragen der bundesdeutschen Bildungspolitik oder vielleicht, was ist die drängendste Frage der bundesdeutschen Bildungspolitik? Wie könnte die Antwort darauf lauten? Und nochmal zu den 4 Forderungen. Welche der 4 Forderungen würdest du als erstes angehen?
Welche war nochmal die erste?
Die erste war Schule und Kita inklusiv und zukunftsfähig machen. Die zweite war die Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und ErzieherInnen. Die dritte war ein Sondervermögen und die vierte war der Bildungsgipfel auf Augenhöhe.
Ja, Mensch, das waren ja jetzt viele Sachen miteinander. Also ich fange mal mit der Inklusion an. Ich finde, wir sind alle unterschiedlich und jeder soll seinen Bildungs... Da spreche ich jetzt nicht zwangsläufig von Menschen mit Behinderung, sondern im Allgemeinen. Ich bin anders als du es bist. Wir haben andere Talente und ich finde, man sollte die Talente am Ende auch fördern und nicht alle gleich machen wollen mit gleichen Schulsystemen und alle müssen jetzt auf das Gymnasium und dann geht aber im Zweifelsfall die Qualität des Gymnasiums eben kaputt. Ne? Also da hat dann niemand was davon. Ich habe im eigenen Freundeskreis genau so einen Fall. Dass eine Freundin hat einen lernschwachen Sohn und der wäre auf der Förderschule besser aufgehoben, oder sagt sie selbst. Und sie hat es bedauert, dass damals in NRW die Schulen zugemacht wurden und er auf eine, ich glaube, das war eine Gesamtschule, gegangen ist. Er war von Stunde an war er der Außenseiter. Er hat natürlich eine Lernhilfe an der Seite. Er war aber trotzdem dann emotional auch der Außenseiter. Und ich glaube, das ist genau der falsche Weg. Ja? Wir stellen da viel Personal zur Verfügung und wollen oder drücken Kinder, die ganz andere Bedarfe haben, in Schulformen hinein, nur um sagen zu können, alles gleich. Und das muss aber überhaupt nicht, aus meiner Sicht überhaupt nicht sein. Wir haben verschiedene Schulformen, wir haben sogar auch im Gymnasium verschiedene Schulformen, wir haben ein musisch orientiertes Gymnasium, wir haben mathematisch orientierte Gymnasien und dann kann man ganz anders fördern. Und so ist es eben auch bei der Berufswahl, also wenn man jetzt auf einer Gesamtschule ist oder auf einer Mittelschule, dann kann man auch da eben Berufe viel mehr in den Fokus rücken und fördern. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir eben eher gucken, wo sind die Talente der Jugendlichen und wo sind die Interessen und fördern diese. Wir haben jährlich 10.000 Schulabbrecher. Das darf einfach nicht sein. Wir müssen auch die Jugendlichen wieder mehr motivieren, dass manchen ist eben Schule nicht unbedingt gelegen, ja. Und der ist dann eben fachlich aber gut im Handwerk, ja. Und das müssen wir doch rauskitzeln, das müssen wir doch raus. Und da wollen wir mehr, hat die Union auch gesagt, da wollen wir auch mehr in die Beratung stecken, da wollen wir auch mehr dahingehend fördern, dass eben Talente entdeckt werden und dann ja, quasi gefördert werden. Was war jetzt noch die Frage? Das waren ja so viele.
Genau, du musst auch gar nicht auf alles gleichzeitig antworten. Wir können auch im Grunde nochmal nachfragen. Beim Thema Inklusion hast du gerade schon im Grunde wir hatten da auch noch eine spannende Nachfrage mit Bezug auf euer Wahlprogramm, weil ihr beschreibt unter dem Punkt Teilhabe, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam und gleichberechtigt leben, dass sie miteinander lernen und arbeiten sollen und fordert aber gleichzeitig den Erhalt von reinen Förderschulen. Hast du gerade schon so ein bisschen aufgebrochen, deswegen können wir uns die Frage sparen. Ich glaube, wir würden nochmal eine Frage zum Thema Finanzen hinterher schicken.
Wenn ich Ja. Wenn ich da aber gerade nochmal einhaken darf, also das eine ist die Schulform und deshalb mit der Förderschule habe ich ja gerade erklärt, was man aber definitiv stärker auch nochmal forcieren könnte, wäre zum Beispiel die Achtsamkeit im Verkehr, ja, also wo ist denn behindertengerechtes Einsteigen in den Bus möglich oder wo gibt es denn Hinweise für Menschen, die nicht sehen können oder wo gibt es denn ausreichend Übersetzer für Taubstumme, ja. Da könnte man viel mehr und da haben wir gesagt, da wollen wir auch viel mehr den Fokus nochmal mit draufsetzen, dass die Teilhabe im Verkehr eine bessere oder überhaupt im sozialen Leben eine bessere ist. Das muss nicht alles auf die Schule abgewiesen werden, ne? Also, genau.
Ja, vielen Dank. Robert hat es gerade schon gesagt, wir wollen nochmal auf die Finanzen gucken. Die Bildungswende-Jetzt-Kampagne fordert ein Sondervermögen Bildung in Höhe von mindestens 100 Milliarden Euro und jährlich mindestens 10% des Bruttoinlandsprodukts für Bildung und Forschung. Woher nehmen? Wie stehst du in dem Zusammenhang zum Thema Schulden machen, die nachfolgende Generation belasten können?
Naja, die Union wird ja nicht müde, dass sie zu sagen, dass wir an der Schuldenbremse festhalten, ne? Und dazu stehe auch ich. Aus dem einfachen Grund, den du ja gerade auch schon gesagt hast. Also die nachfolgende Generation muss das alles ausbaden und die nachfolgende Generation hat ja jetzt schon nicht mehr die sichere Rente beispielsweise, ne? Also was sollen die noch alles tragen und leisten? So, und wir sind da ganz klar bei der Wirtschaft, ne? Also soziale Marktwirtschaft. Kein soziales Projekt ist finanzierbar, wenn wir nicht über die Wirtschaft Steuern einnehmen und wir müssen da dringend dran. Wir gehen, immer mehr Unternehmen gehen in Deutschland krachen, die verlagern ihre Produktionsstätten ins Ausland. Innovation geht auch stetig zurück und das kann ja nicht so. Und dann die Unsicherheiten bei den Aussagen unseres Wirtschaftsministers, die ja auch im Wahlkampf offensichtlich nicht nachlassen. Wer soll sich da auf irgendwas Sicheres einstellen? Und wir haben unseren Fokus ganz klar auch in diesem Wahlkampf darauf gelegt, dass wir sagen, wir brauchen wieder Förderprogramme für die Wirtschaft. Wir brauchen wieder die Leute mit Know-how und Idee, die brauchen wir hier in unserem Land. Und wenn wir hier was verdienen und Steuern einnehmen, dann können wir auch viel mehr ausgeben für soziale Projekte oder für die Bildungslandschaft.
Ja, danke. Machen wir beim Thema Geld eigentlich gleich weiter. Geld und Verantwortung sind oft zentrale Dreh- und Angelpunkte für das Geh- oder Misslingen von Verbesserungen. Der Bund verweist in den Verantwortlichkeiten auf die Länder und die Länder auf die Kommunen. Die Kommunen wiederum wollen gerne im Sinne ihrer Selbstverwaltung agieren, aber die Vorgaben und Gelder von Ländern und Bund haben. Die Finanzkraft hängt vor Ort aber allzu oft davon ab, wie Ansiedlung von Wirtschaft und Industrie gelingt. Ja? Das schafft unterschiedliche Voraussetzungen, um eigentlich die gleiche Aufgabe zu bewerkstelligen. Überall hört man, die Kommunen hätten klamme Kassen und müssten Einsparungen vornehmen. Meist trifft es dabei die Bereiche Kultur, Sport, Jugend und Soziales, also eben genau die Bereiche, die Familien betreffen. Braucht es vielleicht eine neue Finanzierungsstruktur, damit Länder und Kommunen ihre Aufgaben zuverlässig erledigen können? Und wenn ja, was glaubst du, wie das aussehen könnte?
Na gut, da kann ich ja auch gleich mal auf Potsdam gucken, die kommunale Ebene nochmal so mit einbeziehen oder auch nach Kleinmachnow gucken. Da war ich nämlich neulich erst mit dem Bürgermeisterkandidaten unterwegs und es ist ganz spannend. Kleinmachnow beispielsweise war mal die wirtschaftlich stärkste Region im Land Brandenburg und derzeit wandern denen komplett die Unternehmen ab. Und das führt dazu, dass die 12 Millionen im Haushalt weniger haben. So, das ist für so eine Kommune natürlich schon einiges an Geld. Anders sieht es auch nicht in Potsdam aus, ja. Also auch bei uns sind die Gewerbeeinnahmen mäßig, ne? So, und dann muss man eben darüber mal nachdenken, wie man es schafft, die Wirtschaft hierher zu holen. Und das kann ja nicht sein, dass der größte Arbeitgeber die Stadtwerke sind und der zweitgrößte beispielsweise die Stadt selber, ja. Also wir müssen mal gucken, dass wir hier eben die Wirtschaft ranziehen. Der Bedarf ist da. Wir haben viele Startup-Unternehmen, die sich hier gerne ansiedeln würden wollen, wenn wir die Flächen hätten. Und Genau, und dann lassen sich eben auch soziale Projekte dann wieder ganz anders finanzieren, ja. Also nach der Corona-Pandemie war Mainz eine der reichsten Kommunen, ja. Das hing natürlich mit diesem wunderbaren Impfunternehmen zusammen. Dessen Name muss man ja nicht sagen, weiß ja jeder. Genau, aber die haben sich natürlich über die sprudelnden Einnahmen gefreut. Darüber würde sich Potsdam auch freuen und dann können wir auch ganz viele Projekte machen. Aber so eine Stadt hat halt eben nicht nur Sozialprojekte auf dem Tisch liegen, sondern wir haben auch Verkehr auf dem Tisch liegen. Wir wollen auch nicht, dass die Nebenkosten für die Bürger steigen. Strom, Wasser, Abwasser, Müllgebühren, ja. So, und das sind ja alles städtische Aufgaben und da muss man eben dann eben gucken, wo das ganze Geld herkommt. Und das wird nun mal erwirtschaftet. Eine Stadt, eine Kommune ist nun mal kein Unternehmen, was erwirtschaftet. Ja? So, das heißt, wir brauchen die Unternehmen, die sich hier ansiedeln und dürfen die Wirtschaft nicht immer nur schlecht reden, sondern sie bringen uns auch das Geld in die Kommunen. So, und da sehe ich auch so ein bisschen den Schlüssel in meiner Funktion. Ich werbe ja auch auf meinem Wahlplakat mit einer von hier, Wahlkreis Stadt-Welt-Politik. Wir brauchen auch wieder eine Bundestagsabgeordnete, die hier vor Ort ist, die nicht immer nur umherjettet und sich für die ganze Welt interessiert, sondern am Ende auch mal hier für die Bürger vor Ort da ist. Und da sehe ich schon ein bisschen mein Bindeglied drinne, dass ich als Bundestagsabgeordnete natürlich für die Region da was bewegen kann und die Dinge miteinander verknüpfen kann, damit Potsdam und auch der Wahlkreis Potsdam-Mittelmark und Ludwigsfelde gehört ja auch noch mit dazu, eben wieder ein starker Wahlkreis ist.
Wir nähern uns schon dem Ende und kommen doch noch zu zwei ganz wichtigen Fragen. Der Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine führte zu einer massiven Investition in die Bundeswehr. Nun gibt es neben dieser Bedrohung noch weitere Herausforderungen, die im Besonderen nicht nur uns, sondern vor allem die nachfolgenden Generationen in voller Härte treffen werden. Stichworte sind dabei unter anderem Klima und Demokratie. Brauchen wir nicht auch für diese Themen ähnlich massive Investitionen auf Bundesebene, um unseren Kindern und Kindeskindern einen erlebbaren Lebensraum und ihnen Werkzeuge für die zukünftigen Herausforderungen zu geben?
Jetzt muss ich mal kurz fragen, wie man von Klima...
Es geht tatsächlich um die Investition, also diese Milliardeninvestition in die Bundeswehr ist sozusagen der Lösungsansatz für eine Herausforderung unserer Zeit, nämlich für die militärische Bedrohung durch Russland. Und wir haben ja aber mehrere Herausforderungen. Wir haben die Herausforderung des Klimawandels, wir haben in Deutschland eine ganz große Demokratie-Herausforderung. Und die Frage ist, ob diese beiden Themen nicht eigentlich eine ähnliche Investition brauchen, wie die Bundeswehr oder die militärische Bedrohung das eben brauchte.
Jetzt, okay. Der Ukraine-Krieg, ich glaube, da wurden auch, das ist aber jetzt meine persönliche Meinung, da wurden viele Fehler gemacht. Dieses Zögern und Zaudern des Kanzlers hat aus meiner Sicht dazu geführt, dass dieser Krieg schon so lange geht. Hätten wir da schneller auch als mit einer Stimme in Europa schneller gesprochen, wäre der Krieg aus meiner Sicht eben nicht, hätte nicht so lange dauern müssen. Und jetzt geht er eben jetzt schon ins dritte Jahr. Und ich finde es einfach nur schlimm und möchte auch nicht Wahlkampf betreiben auf dem Rücken der Ukrainer. Das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht. Und was unsere Bundeswehr, das ist ja kein Thema, was durch die Ukraine ist das natürlich nochmal aufgeploppt, aber das ist ja kein Thema von der Ukraine, sondern wir haben ja, reden ja schon, also auch die erste Trump-Regierung hat schon immer wieder darauf hingeredet, dass wir doch bitteschön unsere 2% erfüllen sollten und uns als Europäer auch zudem selbst verteidigen sollen. So. Man hat es ausgesessen oder hat es versucht, und wenn wir ehrlich sind, dann könnte sich Deutschland offensichtlich, das, was ich jeden Tag höre, offensichtlich selbst nicht verteidigen. Also wenn uns jemand angreift, na dann weiß ich nicht, wo wir stehen. Das ist ja, glaube ich, auch die große Angst in der Bevölkerung. Und das hat für uns, wir als Union standen immer dazu, das zu erfüllen. Auch wir haben auch einen großen Respekt vor der Bundeswehr, vor all denen, die da eben arbeiten und wollen das auch wertschätzen. Und da müssen wir sie eben auch mit Material ausstatten, was dann eben auch am Ende funktioniert. Und ich finde es jetzt nur eine Konsequenz, dass wir endlich mal unser 2%-Ziel, mittlerweile werden ja auch schon mehr, wird ja auch von Amerika schon mehr gefordert, aber wir sollten doch wenigstens mal die 2% erfüllen. Und ich finde, da gibt es auch nichts gegen auszuspielen. Klima oder Demokratieförderung. Es muss uns einfach gelingen, dass wir eben die Gelder auch für unsere Bundeswehr zur Verfügung haben und die dann eben auch zielgerichtet einsetzen und nicht verschleiert, dass wir sagen, ja, zu den 2% zählen wir aber auch die Kita-Förderung in der Bundeswehr mit dazu. Das ist damit nicht gemeint. Das ist in erster Linie auch das Material gemeint, ne? Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch für die kommende Generation eine Herausforderung, denen das Leben genauso schön zu machen wie uns. Und da spielt das Klima natürlich auch eine Rolle. Und da steht gerade auch, wenn man Europa sich anguckt und auch Deutschland sich anguckt, wie die Tendenzen sind, dass die Demokratieförderung ist da eben auch ein wichtiger Punkt, ne? Ich würde mal nicht immer nur vom Klimaschutz reden wollen, sondern auch mal vom Umweltschutz. Denn wir haben in der Schule noch gelernt, dass so Bäume auch CO2 aufnehmen können. Und wenn wir aber alljährlich unsere Wälder abholzen, anstatt sie aufzuforsten, und da meine ich jetzt nicht in Deutschland, sondern da meine ich jetzt auch unsere Lunge der Welt, den brasilianischen Urwald, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das Klima sich irgendwie in die falsche Richtung entwickelt. Ja? Also den Leuten vorzuschreiben, wie sie Auto zu fahren haben, aber gleichzeitig nicht ausreichend für Klimazirkulation in den Städten zu sorgen, komme ich wieder auf Potsdam, weil ich nun mal hier bin und wir haben vor Jahren einen Klimanotstand ausgerufen. Nicht ein Projekt hat diese Stadt auf den Weg gebracht. Nicht ein Projekt. So, und da brauchen wir uns doch nicht, brauchen wir doch nicht andauernd Klima schreien und den Leuten sagen, wie sie zu fahren haben oder wie sie sich zu bewegen haben, sondern muss man auch mal faktisch für Fakten schaffen, ja. So, Demokratie. Ich bin erstmal dankbar, dass ich in einem freien Land leben kann, wo ich meine Meinung auch noch sagen darf und wo ich hoffe, auch Gehör zu finden. So, tun wir ja hier gerade auch. Ich finde aber auch, man muss auch Meinungen zulassen, die mir eben nicht gefallen. Ja, ich muss mir die linken Meinungen anhören und ich muss mir rechte Meinungen anhören gehe nicht mit einem Messer oder dergleichen mehr auf jemanden anders zu. Ich warne davor, dass wir die Leute immer so stigmatisieren, weil der die Meinung hat, ist er rechts. Weil der die Meinung hat, ist er homophob. Weil der die Meinung hat, ist er links und gleich immer so zu radikalisieren. Wir tun für die Demokratieförderung immens viel. Wir haben die Bundeszentrale für politische Bildung. Wir haben die parteinahen Stiftungen. Wir haben in der Schule Förderung von Demokratie. Das steht auch schon im Lehrplan mit drin. Wir haben Sonderprogramme und wir haben das Demokratiefördergesetz. Also wir tun da unglaublich viel. Und trotzdem, und da kann ich Ihnen auch mal ein Beispiel geben, dass das Demokratiefördergesetz, die meisten Gelder gehen in den Osten. Und trotzdem haben wir den meisten Zuspruch für die AfD im Osten. Also da muss man doch auch da mal attestieren oder muss man dann auch mal gucken, irgendwas passt doch da nicht zusammen. Ja, entweder hören die alle nicht zu oder die Programme funktionieren nicht oder ich weiß es auch nicht. Aber da muss man dann auch mal sich so ehrlich machen und solche Dinge wie das Demokratiefördergesetz auf den auf den Prüfstand stellen. Da muss man eben gucken, wie fördern wir denn überhaupt. Im Übrigen wird auch Demokratie in Sportvereinen gefördert, ganz automatisch. Man muss nicht immer das Wort Demokratieförderung und Vielfalt betonen. Das sind Dinge, die passieren automatisch. Jeder, der im Ehrenamt arbeitet, der ist ein Demokratieförderer. Ja? So, also von daher weiß ich nicht, ob man das immer so stigmatisieren muss oder immer so, ihr müsst jetzt Demokratieförderung machen, weil sonst seid ihr alle links oder sonst seid ihr alle rechts. Die meisten Menschen leben es einfach, ja, und da müssen wir wieder hinkommen, dass man eben die Dinge auch lebt. Das heißt nicht, dass ich so eine Demokratieförderung ausschließe, aber wir haben sie ja, ne? So. Und die Frage ist, wie viel wollen wir da noch hineingeben oder wollen wir vielleicht einfach mal Meinungen nebeneinander stehen lassen und die Demokratie, die wir eigentlich haben, pflegen? Und da schiele ich schon auch auf die Vereinsarbeit, die da an vielen Stellen geleitet wird oder gemacht wird.
Alles klar, vielen Dank. Es war eigentlich ein gutes Schlusswort zu sagen, die Demokratie so leben zu lassen und sozusagen einfach sie zu leben und damit weiterzumachen. Wir sagen vielen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir einen guten Wahlkampf, einen fairen Wahlkampf. Wir wünschen dir viel Erfolg in ziemlich genau einem Monat. Und wir sehen uns ganz sicher in der Stadtpolitik auf jeden Fall wieder nach dem 23. Februar. Ja, vielen Dank.
Ja, danke schön für eure vielen Fragen. Hat Spaß gemacht und genau, in der Stadtpolitik sehen wir uns auf jeden Fall, aber wir sehen uns auch im Bundestag.
Da fehlt noch die Kinderfrage und die Kinderfrage kommt von, jetzt muss ich selber nachgucken, Jonas. Jonas ist Viertklässler aus Drewitz und hat folgende Frage.
Was können Sie dafür tun, dass die Preise sich senken, zum Beispiel beim Döner?
Ja, der Döner. Also ich esse auch übrigens sehr gerne Döner und finde den auch eigentlich überteuert. Wir haben aber nicht nur beim Döner die teuren Preise, sondern wir haben die ja überall. Das hat er ja auch gesagt. Was können wir dafür tun, dass die Preise sich senken? Ich glaube, wir müssen auch dafür sorgen, aber das will ich jetzt gar nicht lange ausführen. Das kann auch jeder nachlesen, wie wir das machen auf unserem wunderbaren CDU-CSU-Wahlprogramm. Und ich habe da auch noch was auf meiner Seite stehen. Wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Menschen wieder mehr Netto vom Brutto haben, damit sie dann sich die Dinge am Ende auch leisten können. Und ich glaube, der Markt regelt die Preise. Und wenn jetzt ganz, also ich glaube schon, dass auch der Döner, also wir haben ja überall diese Preissteigerung, sei es fängt in der Landwirtschaft an, ja, dass die eben so und jeder muss, die Unternehmen haben höhere Energiekosten, die Unternehmen haben höhere Steuerlast, das wälzen die natürlich alles um auf den Döner und da müssen wir unbedingt dran, dass auch die Unternehmen mehr für sich eben haben, damit sie eben die Preise wieder runter machen können, sodass der Döner dann am Ende auch wieder erschwinglich ist.
Familiär ist der Podcast des Kita-Elternbeirats Potsdam. Aktuelle Themen und Infos zu unserer Arbeit findet ihr auf www.kitaelternbeirat-potsdam.de und auf unseren Social-Media-Kanälen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.